Kapitel 1 Echtes Christsein. Während des Vietnamkriegs traf ich viele Männer, die sich als Atheisten bezeichneten. Doch ihre Weltanschauungen, deren sie sich in Zeiten des Friedens so sicher waren, gerieten schnell ins Wanken, als Gefahr drohte. Sobald die ersten Bomben zu hören waren und die Geschosse durch die Luft flogen, schrien dieselben Männer aus Leibeskräften zu Gott. Der Grund, dass Leute im Angesicht des Todes zu Gott schreien, anstatt einfach aufzugeben, liegt darin, dass sie intuitiv wissen, dass er real ist. Sie wissen auch, dass er sie erretten kann. Dabei spielt es keine Rolle, welche intellektuellen Argumente vorgebracht werden. Auf der Ebene des Herzens weiß jeder, dass es Gott gibt. Sicherlich wird der eine oder andere behaupten, dass er Atheist oder Agnostiker sei und daher nicht an Gott glaube. Aber das sind letztendlich nur Gedankenspiele. Im Grunde kommt ihnen diese Einstellung gelegen, um ihre Lebensweise zu rechtfertigen oder vielleicht um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber in ihrem Herzen wissen sie es besser. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben hat jeder schon erkannt, dass Gott existiert. Es ist möglich, sein Herz so sehr zu verhärten, dass man die Gegenwart Gottes nicht mehr spürt. Aber Gott hat sich jedem Menschen offenbart, der jemals geboren wurde. Römer 1, Verse 18 bis 20. Es ist so, als ob in jedem Menschen eine Art Peilsender ist, der ihm permanent anzeigt, dass Gott real ist und ihn in eine Beziehung zu ihm zieht. Wenn man in einer Stresssituation zu Gott schreit, bedeutet dies jedoch nicht, dass man eine Beziehung zu ihm hat. Eine wahre Beziehung zu Gott umfasst mehr, als nur vom Kopf her zu wissen, dass er existiert. Jesus sagte, dass nicht alle, die zu ihm Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen. Viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Aber Jesus wird dann zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir. Siehe Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Diese Leute behaupteten, Gott zu kennen, aber sie haben keine Beziehung zu ihm gehabt. Es ist interessant, dass Jesus nicht gesagt hat, er habe sie mal gekannt, aber ihre Beziehung zu ihm sei irgendwie eingeschlafen oder sie seien von ihm abgefallen. Nein, er sagte, ich habe euch nie gekannt. Die Leute, die in diesem Gleichnis zu ihm geschrien haben, waren lediglich religiös. Sie hatten keine echte Beziehung zu ihm. Die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu führten ein sehr heiliges Leben. Sie hatten strenge Regeln, was ihr äußerliches Verhalten betraf. Aber es war alles nur religiös. Sie kleideten sich in einer ganz bestimmten Weise. Wenn sie ihre Almosen gaben, taten sie es so, dass jeder es bemerkte. Sie beteten an den Straßenecken, wo sie von allen gesehen werden konnten. Sie führten all diese Rituale durch, aber den Herrn kannten sie nicht. Jesus nannte sie Heuchler und getünchte Gräber, die von außen zwar gut aussahen, aber innen voller Totengebeine waren. Siehe Matthäus 23, Vers 27. Offenbar hat nicht jeder Mensch, der an Gottes Existenz glaubt, eine Beziehung zu ihm. Die Bibel macht dies im Jakobusbrief deutlich, wo es heißt, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Siehe Jakobus 2, Vers 19. Dies ist eine der sarkastischsten Aussagen der gesamten Bibel. Dort heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, Sehr gut, aber du hast nichts getan, was der Teufel nicht auch getan hätte. Satan glaubt an Gott, doch wir wissen, dass er nicht den richtigen Stand vor ihm hat. Satan ist nicht errettet. Er wird die Ewigkeit im Feuersee verbringen, der für ihn und seine Engel bereitet wurde, wo sie Tag und Nacht für alle Ewigkeit gequält werden. Siehe Matthäus 25, Vers 41 und Offenbarung 20, Vers 10. Der Teufel glaubt an Gott, aber sein ganzes Leben und alles, was er tut, ist eine einzige Rebellion gegen Gott. Also, einfach nur zu glauben, dass Gott existiert, versetzt dich nicht in den richtigen Stand vor Gott. Um in eine richtige Beziehung mit Gott zu kommen, musst du dich ihm hingeben. Du musst dich ihm unterordnen, um eine Beziehung mit ihm aufzubauen. Eines Nachts wurde Jesus von Nikodemus besucht, einem der führenden Juden, der ihm einige Fragen über seine Lehre stellte. Nikodemus wollte wegen der Kritik, die er zu erwarten hatte, nicht während des Tages mit Jesus sprechen, wo ihn jeder sehen konnte. Aber sein Herz war ehrlich genug, so dass er Jesus in der Nacht aufsuchte. Er stand in einem Konflikt, denn er sah die Salbung Gottes in den Wundern, die Jesus vollbrachte. Aber Jesus selbst war so anders als alles, was das religiöse System seiner Zeit den Leuten zu glauben lehrte. Nachdem Nikodemus Jesus befragt hatte, antwortete dieser. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dies ist eine erstaunliche Aussage, die bei Nikodemus nicht ohne Wirkung blieb. Er fragte Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Johannes 3, Vers 4. Nikodemus dachte an eine physische Geburt, aber Jesus fuhr fort. Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Manche diskutieren über die Bedeutung von aus Wasser geboren, aber ich denke, Jesus bezieht sich hier einfach nur auf die natürliche Geburt. Bei einer schwangeren Frau spricht man ja auch von Fruchtwasser, welches das Baby im Mutterleib umgibt und das kurz vor der Geburt abgeht. Diese Bibelstelle besagt lediglich, dass du nicht in Gottes Reich eingehen kannst, wenn du nicht durch zwei Geburten hindurchgegangen bist. Die natürliche, als du aus Wasser geboren wurdest, und die geistliche, als du aus dem Geist Gottes geboren wurdest. Die zweite Geburt ist das, was wir Wiedergeburt nennen. Genauso sicher, wie du physisch geboren werden musst, um in dieser Welt zu existieren, genauso sicher musst du im Geist wiedergeboren werden, um in Gottes Reich eingehen zu können. Einige Bibelübersetzungen geben diesen Vers mit »von oben geboren« oder »aus Gott geboren« wieder. Als Gott Adam erschuf, formte er seinen Körper und dann blies er ihm den Odem des Lebens ein. 1. Mose 2, Vers 7. Das gleiche hebräische Wort, das mit Odem bzw. Atem übersetzt wird, ist das Wort, das im ganzen Alten Testament für Geist benutzt wird. Mit anderen Worten, was Gott in den Menschen hineinblies, war sein Geist. Ich bin sicher, wenn wir uns Adams Körper hätten anschauen können, bevor Gott den Odem des Lebens in ihn hineingeblasen hatte, hätte er genauso ausgesehen wie unser Körper. Aber es war kein Leben in seinem Körper, bevor Gott nicht seinen Geist in ihn hineinlegte. Dein Geist ist der lebensspendende Teil in dir. Das Neue Testament bestätigt dies. indem es sagt, dass es der Geist ist, der dem Leib Leben gibt. Jakobus 2, Vers 26. Die meisten Menschen in der Gesellschaft verpassen, worum es im Leben wirklich geht, weil sie sich auf die falschen Dinge konzentrieren. Sie richten all ihre Aufmerksamkeit auf den Körper, indem sie jedem Appetit nachgehen wollen und jedes aufkommende Gefühl zu befriedigen versuchen. Der Körper ist aber nicht der wichtigste Teil im Leben. Der Geist ist der echte, lebensspendende Teil eines Menschen. Das ist auch der Grund, warum jemand alles nur Erdenkliche haben kann, wie Geld, Ruhm und Besitztümer, und dennoch arm dran ist. Darum wenden sich Menschen Drogen und anderen Abhängigkeiten zu. Sie versuchen Leben und Glück im Fleisch zu finden und erkennen dabei nicht, dass das, was sie suchen, nur durch den Geist kommen kann. Als der Mensch erschaffen wurde, war sein Geist lebendig, denn er war aus Gott geboren. Als er jedoch sündigte, starb der Geist des Menschen. Der Herr gab Adam klar zu verstehen, dass er an dem Tag sterben werde, an dem er die Frucht des Baumes von der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würde. 1. Mose 2, Vers 17. Doch Adam und Eva lebten noch hunderte von Jahren, nachdem sie von diesem Baum gegessen hatten. Also kann es nicht der physische Tod gewesen sein, von dem Gott sprach. Als sie sündigten, starb ihr Geist, nicht ihr Körper. Das Wort Tod hat für viele unterschiedliche Bedeutungen. Manche Leute interpretieren den Tod als das Aufhören unserer Existenz. Doch in Wahrheit hört man niemals auf zu existieren. Obwohl der Körper stirbt und letztendlich zerfällt, leben unser Geist und unsere Seele irgendwo ewig weiter. Diejenigen, die wiedergeboren sind, werden beim Herrn sein. Gott hat uns auch versprochen, dass er eines Tages unseren Körper auferwecken wird, und unser Körper wird mit unserem Geist und unserer Seele wieder vereinigt werden. 1. Korinther 15. Der natürliche Verstand sieht den Tod als das Ende, aber die Bibel lehrt uns, dass es kein Ende gibt. Von der Bibel her bedeutet Tod Trennung. Als Adam sündigte, starb er geistlich. Sein Geist hörte nicht auf zu existieren, aber er war von Gott getrennt. Er hatte nicht länger Gottes Leben in sich. Ursprünglich wurde der Mensch geschaffen, um von Gott abhängig zu sein. Jeremia 10, Vers 23. Wir waren mit ihm verbunden. Sünde verursachte aber eine Trennung, und so starb der Geist, der in uns war. Nachdem die Sünde in die Welt kam, wurden wir unserer eigenen Weisheit ausgesetzt. Die Natur des Menschen wurde vom Teufel beherrscht und kontrolliert. Sie wurde lüstern, selbstsüchtig und voll von Hass und Elend. Die gegenwärtige sündige Natur im Menschen bedeutet, dass Leid, Schmerzen und negative Einflüsse nicht von einer äußeren Quelle kommen, sondern von innen her. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben, bekamen sie Kinder und gaben ihre Sündennatur an jeden Menschen weiter, der jemals geboren wurde, mit Ausnahme von Jesus. Da Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, Jesaja 7, Vers 14, und Lukas 1, Verse 26 bis 38, ist er von dieser Sündennatur ausgeschlossen. Sein Leben erhielt er nicht von Menschen. Seinen Körper erhielt er von einer Frau, aber sein Leben kam direkt von Gott. So ist jeder Mensch, der jemals auf dieser Erde geboren wurde, mit Ausnahme von Jesus, in Sünde und mit einer Natur geboren worden, die von Gott getrennt und verdorben ist. Dies erklärt, warum Jesus sagte, dass du von Neuem geboren werden musst. Denn der Geist eines jeden Menschen, der Jesus nicht als seinen Herrn angenommen hat, ist noch tot. Die Trennung des Menschen von Gott hat nicht mit individuellen Taten oder Sünde zu tun. Deine sündhaften Taten sind vielmehr ein Ergebnis deiner Sündennatur. Du musst ein Kind nicht lehren, Böses zu tun. Es wird es ganz von allein, ganz natürlich tun. Die Sünden, die wir begehen, verursachen aber nicht unsere Sündennatur. Es ist umgekehrt. Durch unsere Sündennatur sündigen wir. Der Apostel Paulus schrieb, Römer 5, Vers 12, Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Echtes Christsein bedeutet keine Veränderung im Benehmen. Es ist nicht nur das Kontrollieren deiner Handlungen. Es ist unmöglich, sich perfekt zu verhalten. Außerdem bemisst Gott uns nicht auf einer Vergleichsskala. Deshalb kannst du nicht einfach besser leben als andere Menschen und Errettung verdienen. Du musst entweder perfekt leben oder du musst einem Retter vertrauen, der an deiner Statt perfekt war. Es gibt keine andere Option. Selbst wenn du dich von jetzt an vollkommen perfekt verhalten könntest, so würde es nichts an der Tatsache verändern, dass du in der Vergangenheit gesündigt hast. Die meisten Menschen glauben, dass Gott eine Waage hat, auf der er ihre guten Taten gegen ihre schlechten Taten aufwiegt. Und wenn ihre guten Taten überwiegen, werden sie angenommen. Doch das lehrt die Bibel nicht. Errettung ist nicht das Ergebnis von einem guten Leben oder dem Tun von guten Dingen. In der Bibel steht, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Gott bittet uns nicht, einen Minimalstandard an Heiligkeit zu erreichen. Er erschuf den Menschen, um vollkommen zu sein, und jeder einzelne von uns hat gesündigt und diesen Standard verfehlt. Jesus ist die perfekte Darstellung dieses vollkommenen Standards von Gott, und keiner von uns kann diesen Standard erreichen. Der Preis für die Sünde, die wir begangen haben, ist der Tod. Jemand muss bezahlen, und da wir nicht für unsere eigenen Sünden bezahlen können, musste Gott uns einen Retter schicken. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier driften echtes Christsein und religiöses Christsein sowie jede andere Religion auseinander. Die meisten Religionen lehren, dass es ein übergeordnetes Wesen gibt, das alle Dinge geschaffen hat und dass es bzw. dass dieser Gott zornig ist. Um diesen wütenden Gott zu besänftigen und seinen Zorn auf dich wegen deiner Sünden zu überstehen, musst du versprechen, dich richtig zu verhalten und dich selbst zu verleugnen. In einem gewissen Sinn legen diese Religionen die Last der Errettung auf deine Schultern. Es hängt also einzig und allein von dir ab, ob du heilig genug leben kannst, um Errettung zu verdienen. Jede andere größere Religion und sogar ein großer Teil von dem, was sich Christenheit nennt, lehrt, dass du dir eine Beziehung zu Gott durch Gutsein verdienen musst. Man muss ganz klar unterscheiden, dass nicht jeder, der behauptet, Christ zu sein, auch wirklich einer ist. Echtes Christsein lehrt, dass wir niemals unsere Schuld bezahlen können, die durch die Sünde entstanden ist. Das ist der Grund, warum Gott selbst Mensch wurde und unsere Schuld bezahlt hat. Jesus Christus war Gott im Fleisch. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und er führte ein sündloses Leben. 1. Petrus 2, Verse 21 bis 22. Seine Beziehung zum Vater erhielt er durch seine eigene Tugend. Obwohl Jesus nichts Falsches getan hatte, litt er für unsere Sünden und starb am Kreuz. Er trug unsere Strafe. Er opferte sich selbst für uns. Gottes Zorn auf die Sünde traf Jesus, und dem Zorn Gottes auf die Sünde der gesamten Menschheit wurde für immer Genüge getan. Jesus hat für alle Sünde für alle Zeit bezahlt. Und aus diesem Grund können du und ich ewiges Leben haben. Nicht, indem wir gut sind, nicht, indem wir es uns selbst verdienen, aber indem wir den durch Jesus bezahlten Preis annehmen. In der Bibel steht, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus hat bereits für unsere Sünden bezahlt. Das Ausmaß deiner Sünde oder das Ausmaß deiner Tugend ist nicht die entscheidende Frage. Es gibt nur eine Sünde, die dich von Gott trennt, und das ist, nicht an Jesus zu glauben. Johannes 16, Vers 9. Errettung lässt sich auf einen Punkt reduzieren. Wirst du das annehmen, was Jesus für dich getan hat? Falsches Christsein und falsche Religionen lehren, dass du versuchen musst, gut zu sein, um irgendwie die Beziehung mit Gott zu verdienen. Aber so kann es nicht funktionieren. Stell dir einmal vor, wie du eines Tages vor Gott stehen wirst. Wenn er dich fragt, warum sollte ich dich in den Himmel aufnehmen, anstatt dich für alle Ewigkeiten in die Hölle zu verbannen? Was wirst du dann antworten? Ich war ein guter Mensch. Ich habe wie ein Mönch gelebt. Ich ging in die Kirche und gab meinen Zehnten. Ich las die Bibel und versuchte, so heilig wie möglich zu leben. Jede dieser Antworten wird dich verwerfen und in die Hölle schicken. Die einzig richtige Antwort ist, ich habe mein Vertrauen in Jesus gelegt. Du magst ein gutes Leben geführt haben, aber ohne Jesus kannst du nicht errettet werden. Und wer möchte schon der beste Sünder sein, der jemals in die Hölle gekommen ist? Wenn du versuchst, mit deiner eigenen Leistung vor Gott zu bestehen, wird es dir schlecht ergehen. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das Einzige, das dich würdig macht, den Himmel zu betreten, ist die Tatsache, dass Jesus für deine Sünden bezahlt hat und du dich darauf berufen hast, dass er dein Herr und dein Erretter ist. Du musst dein Vertrauen in die Güte Gottes durch Jesus setzen. Jeder, der Jesus vertraut, wird in den richtigen Stand vor Gott gesetzt. Aber jeder, der auf seine eigene Leistung vertraut, wird niemals in der Lage sein, Gottes Vollkommenheitsstandard zu erreichen. Nur durch den Glauben an Jesus können wir in eine Beziehung mit Gott treten. Es gibt keinen anderen Weg. Mit Gott in Beziehung zu treten ist nichts, was du dir verdienen kannst. Du kannst es nur empfangen. Wenn du Jesus annimmst, wirst du in deinem Innern verändert. Du wirst von oben wiedergeboren. Echtes Christsein spricht zwar davon, dass du ein heiliges Leben führen sollst, aber ein heiliges Leben ist nicht die Wurzel deiner Beziehung zu Gott. Es ist die Frucht aus deiner Beziehung zu ihm. Du führst ein heiliges Leben als Ergebnis der Beziehung zu Gott, nicht als Mittel zum Zweck. Dies ist ein kleiner Unterschied, aber von großer Tragweite. Und das ist es, was wahres Christsein von jeder anderen Religion auf der Welt unterscheidet. Bei Errettung und ewigem Leben geht es einzig und allein um Jesus. Manche Leute sagen, dass Jesus ein großartiges Beispiel an Liebe war, aber dass er nur ein Weg zu Gott sei. Jesus ist nicht ein Weg, er ist der einzige Weg zum Vater. In der Bibel heißt es, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus sagte von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Jesus behauptete also, dass er der absolut einzige Weg ist. Entweder ist er wirklich der, der er vorgibt zu sein, oder er war ein Betrüger und Scharlatan. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst Jesus nicht einfach nur als guten Menschen sehen. Entweder ist er Gott oder er war ein Lügner. Ich und unzählig viele andere Menschen bezeugen, dass Jesus der Herr ist. Er ist genau der, der er vorgab zu sein, der Sohn Gottes. Die Wunder, die er tat, die Prophezeiungen, die er erfüllte, und das Zeugnis von Gott, dem Vater, bezeugen alle, dass Jesus unser Retter ist. Jesus ist real und er lebt. Er veränderte mein Leben und er kann das Gleiche für dich tun. Du kannst Jesus als deinen persönlichen Erlöser kennenlernen und heute noch von Neuem geboren werden. In der Bibel steht, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Römer 10, Vers 9. Sei dir bewusst, dass es mehr sein muss als eine innere Entscheidung. Jesus sagte, dass wer immer sich vor den Menschen zu ihm bekennt, zudem wird auch er sich vor seinem Vater bekennen. Errettung zu empfangen muss real genug sein, so dass du es lebst und mit anderen Menschen teilen kannst. Jesus als deinen Retter anzunehmen und von Neuem geboren zu werden, ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Alles Sichtbare auf dieser Welt ist vergänglich, aber diejenigen, die Jesus als Herrn kennen, werden niemals sterben. Johannes 11, Verse 25 bis 26. Wenn du verstanden hast, was echte Errettung ist und du bereit bist, sie zu empfangen, dann sprich dieses Gebet laut aus und du wirst von Neuem geboren werden. Es ist so einfach. Vater, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Ich glaube, dass Jesus starb, um meine Sünde zu vergeben. Und ich nehme diese Vergebung an. Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn. Ich glaube, dass du lebst und nun in mir wohnst. Ich bin errettet. Mir ist vergeben. Danke, Jesus. Wenn du dieses Gebet gesprochen und es in deinem Herzen geglaubt hast, dann bist du von Neuem geboren. Du magst äußerlich noch genauso aussehen wie vorher, aber du bist ein vollkommen neuer Mensch. Dein Geist ist nun lebendig durch das Leben Gottes. Du bist von der Macht der Finsternis befreit und hineinversetzt worden in das Reich des geliebten Sohnes Gottes. Von Neuem geboren zu sein ist mehr, als einfach nur in den Himmel zu kommen, wenn du stirbst. Jesus starb, um dir ewiges Leben zu schenken, und ewiges Leben ist eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung, die in dem Moment beginnt, wo du von neuem geboren wirst. Johannes 17, Vers 3. Nun, wo du wiedergeboren bist, ist es wichtig, dass du deine neue Identität in Christus kennenlernst, damit du im Sieg leben und Gottes Pläne erfüllen kannst, die er für dein Leben hat. Gott möchte seine Segensströme über dir ausschütten, aber du musst lernen, wie du mit ihm zusammenarbeiten kannst, um all das zu empfangen, was er für dich hat. Deshalb bleibe hier nicht stehen. Es gibt noch so viel zu lernen. In der Zwischenzeit erzähle jemanden von der Entscheidung, die du gerade getroffen hast. Zusatzmaterial zur Vertiefung des Themas. Erstens, das Buch »Dein neues Ich und der Heilige Geist« ist ein Doppelband, der darüber berichtet, was geschehen ist, als du Jesus zu deinem Herrn und Erlöser gemacht hast und wie der Heilige Geist der Schlüssel zu dem überfließenden Leben ist, das Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung vorbereitet hat. Zweitens, das Buch »Verändert werden ohne Mühe«. Es macht dir deutlich, wie dich die Kraft von Gottes Wort ohne Mühe verändern wird.